Sehr geehrter Herr Landesstatthalter, sehr geehrte Damen und Herren Regierungsräte, sehr geehrte Landrätinnen und Landräte, sehr geehrte Frau Ratssekretärin, sehr geehrte Vertreter der Medien, sehr geehrte Gäste. Ich möchte Sie ganz herzlich zu der ersten Landratssession im Jahr 2015 begrüßen. Ich wünsche Ihnen in Ihrem Amt viel Befriedigung und Erfolg. Seit dem Dezember konnte ich zusammen mit der Urner Ratsleitung den Landrat an drei Anlässen repräsentieren. Für die Unterstützung der Ratsleitungsmitglieder danke ich ganz herzlich. Mit den Vorbereitungen zu der heutigen Session und vor dem Hintergrund der laufenden Diskussion über die Meinungsfreiheit bin ich auf folgendes Zitat vom deutschen Politiker Manfred Rommel gestoßen. Meinungsfreiheit bedeutet auch das Recht, seine Meinung für sich behalten zu dürfen. In diesem Sinn erkläre ich die heutige Session als eröffnet. Ich gebe die Anzahl der Entschuldigungen bekannt. Entschuldigt hat sich Frau Landamme, Regierungsrätin Dr. Heidi Zkraken. Sie wird erst um 8:30 zu uns stoßen. Dann hat sich entschuldigt der Landrat David Imhof. Er ist nach wie vor im Ausland. Dann hat sich krankheitshalber entschuldigt der Landrat Peter Tresch. Ebenfalls krankheitshalber und kurzfristig hat sich müssen entschuldigen der Landrat Matthias Steinecker. Und weiter hat sich entschuldigt der Landrat Remo Christen. Wir kommen jetzt zur Traktandenliste. Die Traktandenliste liegt Ihnen vor. Gibt es dazu Wortmeldungen? Das scheint nicht der Fall zu sein. Somit erachte ich die Traktandenliste, so wie sie uns vorliegt, als genehmigt. Und wir werden direkt einsteigen zum Traktandum 1, neue parlamentarische Vorstöße. Das Wort dazu ist frei. Wem darf ich das Wort geben? Entschuldigung. Wir haben zuerst eine Interpellation, Investitionen in die Skigebietsverbindung Andermatt-Sedrun an einem dünnen Faden. Der Landrat Toni Moser darf ich bitten, den Vorschuss kurz zu präsentieren.
Herr Präsident, meine Damen und Herren. Die Kantone Uri und Graubünden sowie der Bund beteiligen sich namhaft am Ausbau der Skianlage Andermatt-Sedrun. So investiert der Kanton Uri 4 Millionen, der Kanton Graubünden 3 Millionen, Affront Perdu. Der Bund leistet NRP-Darlehen im Wert von 40 Millionen Franken. Die öffentliche Hand investiert also zusammen 47 Millionen Franken und ist damit ein wichtiger Investor in dem Skigebiet. Mit den vorgesehenen Investitionen soll die Skigebiete von Andermatt und Sedrun miteinander verbunden werden und das ist ein bedeutender Ausbau. Der Ausbau von bestehenden Skigebieten ist aber nicht unproblematisch. So ist kürzlich am 8. Januar in der Neuen Zürich Zeitung ein Artikel erschienen, der sich mit der wirtschaftlichen Situation der Schweizer Bergbahnen auseinandergesetzt hat. Unter dem Titel «Die Branche hängt an einem dünnen Faden» konstatiert der Autor, dass viele Bergbahnen im Vergleich zum Gästeaufkommen zu viele Anlagen betreiben. Die Situation hätte sich zudem in den letzten Jahren wegen Schneemangel und schlechtem Wetter noch verschärft. Winterverkehrserträge der Schweizer Bergbahnen sind vom Winter 2008-2009 zum Winter 2013-2014 um 12% zurückgegangen. Viele von diesen Bergbahnen sind darauf angewiesen, dass die öffentliche Hand bei Defiziten und Ersatzinvestitionen in die Ducke springt, weil andere Investoren fehlen, wegen der fehlenden Rendite. Lediglich 10% der Schweizer Bergbahnunternehmen sind mittelfristig noch im Stand, Ersatzinvestitionen aus eigener Kraft zu tätigen. Seit dem Donnerstag, am 15. Januar, hat sich die Situation der Schweizer Bergbahnen nochmal drastisch verschlechtert. Durch die Freigabe vom Euro-Franken-Kurs hat sich die Schweizer Währung für die europäischen Gäste massiv verteuert. Ferien und Skifahren in der Schweiz sind für viele Menschen aus der EU damit zu einem nicht mehr finanzierbaren Luxus geworden. Aber auch Tausende von Schweizerinnen und Schweizer werden das Jahr und vielleicht auch die nächsten Jahre im Verlauf vom Kurs zum Skifahren nach Österreich, Italien und Frankreich fahren. Sie werden als Gäste nicht bloß in den Hotelbetten, sondern auch auf den Bergbahnen fehlen. Die Entwicklung sieht gemäss ihrer neuesten Pressemitteilung auch die Uri Tourismus AG. Neue Investitionen in ein Skigebiet müssen in einem aktuell sehr schwierigen wirtschaftlichen Umfeld getätigt werden und sind somit als Hochrisikoinvestitionen zu betrachten. Gestützt auf Artikel 127 von der Geschäftsordnung vom Landrat erlauben sich die nachfolgenden Landräte in dem Kontext am Regierungsrat die folgenden Fragen zu stellen. Erstens, welche Investoren werden sich jetzt neben dem Investor Sami Saviris am Kanton Uri, Graubünden und dem Bund beim Ausbau von der Skigebietsverbindung Andermatt-Sedrun definitiv beteiligen? Ist das skandinavische Unternehmen Skistar jetzt auch in der Investorengruppe? Zweitens, wird mit dem Ausbau vom Skigebiet nicht auch in dieser Region zusätzliche Überkapazitäten geschaffen? Drittens, wird nach Ansicht vom Regierungsrat das Skigebiet Andermatt-Sedrun auch in Zukunft eine ausreichende wirtschaftliche Basis haben? Wie hoch schätzt der Regierungsrat den volkswirtschaftlichen Nutzen von den kantonalen Investitionen in die Skisportanlagen? Viertens, sind die Investitionen von Bund und Kanton fix beschlossen und werden sie tätigt oder sind je nach Entwicklung Neubeurteilungen vom finanziellen Engagement von der öffentlichen Hand vorgesehen? Und fünftens, was will der Regierungsrat vorkehren, damit die öffentliche Hand, also der Kanton, nicht künftig beim Skigebiet Andermatt-Sedrun immer wieder muss in die Lücke springen, um Defizit und Ersatzinvestitionen aufzufangen und damit die geplanten Neuinvestitionen nicht zum Klumpenrisiko für den Kanton werden? Wir danken für die Beantwortung unserer Fragen, der Alf Arnold Rosenkranz, Landrat Altdorf und meine Person.
Besten Dank. Wir kommen zum nächsten Vorstoss. Das ist eine Motion zur Änderung von der Nebenamtverordnung, eingereicht von der Landrätin Marlies Rieder.
Unser Amt als Landrätin oder Landrat ist interessant, aber auch zeitaufwendig und je nach Jahreszeit oder Kommission sogar sehr zeitintensiv. Bald schon geht es darum, neue Personen zu finden, die sich für die kommende Legislatur zur Verfügung stellen. Wir sind der Meinung, dass es für jede Bürgerin und für jeden Bürger, unabhängig von seiner finanziellen Situation, möglich sein für ein Landratsamt zu kandidieren. Mit der jetzigen Höhe der Sitzgelder für einen Landrat wird es aber zunehmend schwieriger, Personen für das Amt zu gewinnen. Für Personen mit einem durchschnittlichen Einkommen, Selbstständige oder Angestellte, die nicht in einem staatsnahen oder einem bezüglich politischen Engagement grosszügigen Betrieb arbeiten, ist es mit der heutigen Entschädigung kaum mehr möglich, sich die nötige Zeit für den Landrat zu nehmen. Eventuell muss man für die Abwesenheit sogar einen Ersatz finanzieren, was mit einem Taggeld von 160 Franken kaum möglich ist. Es darf nicht sein, dass Urnerinnen und Urner aus wirtschaftlichen Gründen nicht kandidieren und dass im Urner Landrat nur noch pensionierte oder wirtschaftlich gut gestellte Personen politisieren, die sich das Engagement auch finanziell leisten können. Das Landratsamt muss auch für Normalverdienende attraktiv und wirtschaftlich möglich sein. Schon seit 2004 ist die jetzt geltende Regelung der Entschädigung für den Landrat in Kraft. Ein Vergleich mit den umliegenden Zentralschweizer Kantonen zeigt, dass unsere Forderung durchaus gerechtfertigt ist. Denn die Entschädigung vom Urner Parlament hinkt an denen der übrigen Zentralschweizer Kantone weit hinten drin. Hier ein paar Zahlen. Kanton Luzern, eine jährliche Pauschale von 6'000, 300 Franken pro Tag, im Halbtag 150 und der Präsident hat 12'000 Franken Zulage. Kanton Obwalden, die haben ein Taggeld zwischen 290 und 320 Franken und für einen Halbtag 200 bis 230 Franken, der Präsident hat 4'000. Kanton Nidwalden, eine jährliche Pauschale von 4'000 Franken, im Tag 320, im halben Tag 160 und der Präsident hat 10'000 Franken. Und der Kanton Schweiz hat ein Taggeld von 300 Franken, für einen Halbtag 200 und der Präsident hat 17'000 Franken. Aus diesen Gründen wird der Regierungsrat gestützt auf Artikel 82 der Geschäftsordnung für den Landrat eingeladen, die Nebenamtsverordnung so zu ändern, dass spätestens auf die nächste Legislaturperiode die Entschädigungen für den Landrat am Niveau der anderen Zentralschweizer Kantone angeglichen wird. Wir stellen uns vor, dass für das Landratsamt neu auch ein Fixum bestimmt wird, sowie eine moderate Erhöhung der Sitzgelder. Besten Dank auch im Namen von meinem Zweitunterzeichner, Altlandratspräsident Toni Moser, für die baldige Antwort auf unsere Motion.
Besten Dank, Landrätin Marlies Rieder. Wir kommen zum nächsten Vorstoss. Das ist ein Postulat, regionale Entwicklung vom Kanton Uri, eingereicht vom Landrat Toni Epp.
Herr Präsident, meine Damen und Herren. Ich reiche ein Postulat zur regionalen Entwicklung vom Kanton Uri. In der Legislaturziel vom Regierungsrat ist unter Punkt 5 Entwicklungsziel 2012 bis 2016 im Abschnitt D folgendes festgehalten. Uri hat ein starkes Zentrum im unteren Rheintal, einen hochwertigen, nachhaltigen Tourismus im Urseretal und in den Seegemeinden und nutzt die Chancen in den übrigen Kantonsteilen. Wie in den Medien in letzter Zeit entnommen werden, sind auch erste Erfolge zu verzeichnen. So hat Altdorf nach 8 Jahren steigender Einwohnerzahlen einen Einwohnerrekord im Jahr 2014 aufweisen. Wenn wir aber jetzt den Fokus auf die übrigen Kantonsteile werfen, stellen wir fest, dass in den letzten Jahren eine beachtliche Anzahl von Arbeitsplätzen verloren gegangen sind. Zudem ist der Service Public massiv reduziert oder sogar gänzlich aufgehoben worden. Zwischenzeitlich wird man den Eindruck nicht los, dass sich die negativen Hiobsbotschaften von Stellenabbau, Poststellenschliessungen oder Einstellung von der Postzustellung hiefen. Ein kleiner Auszug aus diesen Meldungen. Stellenabbau Werkhof Geschenen, Stellenabbau Einsatzzentrale Geschenen, Poststellenschliessungen in diversen Urner Gemeinden, Schliessung von bedienten Bahnhöfen im Urner Oberland, Abbau von Bundesarbeitsplätzen im Zirkus Amsteg und Armoswiss Andermatt. Stellenverlagerung von der Matterhorn-Gotthardbahn. Schliessung vom Polizeiposten Andermatt. Stellenabbau im SBB-Depot Erschfeld. Aufhebung von der Heimarbeit. Und das ist noch lange nicht alles. Die Liste könnte noch beliebig ergänzt werden. Auf nationaler Ebene ist die Entwicklung auch erkannt worden. Und als Beispiel hat der Bundesrat im November 2014 beschlossen, im Sinn von einem Beitrag zur Entwicklung von der regionalen Wirtschaft die eidgenössische Alkoholverwaltung von Bern nach Delsberg zu verschieben. Gestützt auf Artikel 119 von der Geschäftsordnung vom Landrat ersuchen wir den Regierungsrat um Ausarbeitung von einem Bericht. Der Bericht soll folgende Punkte aufzeigen oder Fragen beantworten. Die Veränderung von der regionalen Arbeitsplatzsituation Erschfeld bis Geschenen, Schächental, Isental in den letzten 10 Jahren. Entwicklung von der Veränderung vom Service Public in den oben genannten Regionen während den letzten 10 Jahren. Was unternimmt der Regierungsrat in Zukunft, dass die noch bestehenden Arbeitsplätze in den Regionen erhalten bleiben? Welche Ziele hat sich der Regierungsrat zur Stärkung von diesen Regionen gesetzt? Welche Massnahmen werden zu diesen Zielen bereits umgesetzt oder sind noch geplant? Wie beurteilt der Regierungsrat die Möglichkeit von einer dezentralen Ansiedlung einzelner Verwaltungseinheiten, wie zum Beispiel das der Bundesrat mit der eidgenössischen Alkoholverwaltung umgesetzt hat? Ich danke Ihnen für die Unterstützung, auch im Namen der Zweitunterzeichner Peter Tresch, Stefan Tresch, Toni Gamme, Hugo Forte, Oswald Ziegler, Bernhard Walker, Frieda Steffen, Theophil Zurflo, Max Baume, Ludwig Lorenz, Verena Walker.
Besten Dank, Landrat Toni Epp. Wir kommen zum letzten Vorstoss. Das ist eine Motion zur Änderung vom Finanz- und Lastenausgleich zwischen dem Kanton und der Gemeinde FILAG bei den Zentrumsleistungen, eingereicht vom Landratsvizepräsident Christian Arnold.
Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich reiche mit meinen Mitunterzeichnern eine Motion zur Änderung vom Finanz- und Lastenausgleich. zum FILAG. Im Gesetz über den Finanz- und Lastenausgleich zwischen dem Kanton und den Gemeinden wird unter anderem auch die Abgeltung der Zentrumsleistungen geregelt. Der Landrat genehmigt alle 4 Jahre den Wirkungsbericht und kann bei den Zentrumsleistungen den Höchstbetrag bestimmen. In einem vom Regierungsrat erlassenen Reglement über Zentrumsleistungen werden dabei Details geregelt. Der FILAG ist seit dem 1. Januar 2008 in Kraft und befindet sich in der zweiten Wirkungsperiode 2013 bis 2016. Anlass zur grossen Diskussion im Landrat haben insbesondere auch bei der letzten Debatte über den Wirkungsbericht 2008 bis 2011 wiederum die Abgeltung der Zentrumsleistungen gegeben. Dabei hat man nicht die Zentrumsleistungen als Grundsatz in Frage gestellt. Vielmehr ist man der Meinung gewesen, dass die Höhe und die in die Berechnung einbezogenen Objekte für Diskussionen gesorgt haben. Unbestritten sind dabei gewesen, die 3 Objekte Kantonsbibliothek, das Theater Rühe und Schwimmbad. Bei den übrigen Objekten, die für Zentrumsleistungen geltend gemacht worden sind, das sind Fußballplätze, Mehrzweckanlage Winkel, Jugend- und Sportanlagen, handelt es sich um Infrastrukturanlagen, die meisten Urner Gemeinden für die ortsansässigen Dorfvereine und gemeinsfunktionellen Anlässe und Aufgaben zur Verfügung gestellt haben. Die Berechnungsmethode für den Anspruch der Zentrumsleistungen ist mit der aktuellen gesetzlichen Grundlage sehr aufwendig und nicht über alle Zweifel erhaben. Als Beispiel ist hier die Erhebung vom Mehrzweckgebiet Winkel über die Nutzung in der Berechnung 2012 zu den Zentrumsleistungen der Gemeinde Altdorf zu erwähnen. Es darf nicht sein, dass einzig zufällig ausgewählte Anlässe als repräsentativ erklärt werden und danach auch als Grundlage für die Berechnung der Zentrumsleistungen für die kommenden 4 Jahre selber bilden. Die aktuellen Berechnungsmethoden sind für die interkommunale Zusammenarbeit nicht gerade förderlich. Für die nächste Wirkungsperiode 2017 bis 2020 ist es zwingend, dass die Abgeltung der Zentrumsleistungen im FILAG überprüft und nötigenfalls angepasst werden. Antrag, gestützt auf Artikel 116 der Geschäftsordnung vom Bündner Landrat, wird der Regierungsrat beauftragt, am Landrat mit dem Wirkungsbericht, mit dem nächsten Wirkungsbericht, wo über die Periode 2016 bis 2017 geht, folgende Änderungen vorzulegen. Punkt 1. Das Gesetz über den Finanz- und Lastenausgleich zwischen dem Kanton und den Gemeinden ist in folgenden Punkten anzupassen. A. Neu soll der Landrat auf Antrag der Regierung alle 4 Jahre Objekte bestimmen, die als gemeindeübergreifende Zentrumsleistungen sollen gelten. B. Der Schwellenwert von heute 30 Franken pro Einwohner und Einwohnerinnen im Jahr soll wieder überprüft und allenfalls reduziert werden. C. Mit der aktuellen Gesetzesgrundlage legt der Landrat den Höchstbetrag für Zentrumsleistungen fest. Diese Regelung soll bei einer allfälligen Anpassung gestrichen werden. Punkt 2. Das Reglement über Zentrumsleistungen wird vom Regierungsrat in Zusammenarbeit mit den Gemeinden in folgenden Punkten überprüft und nötigenfalls angepasst. A. Die Berechnung für Zentrumsleistungen der beanspruchenden Gemeinden ist zu vereinfachen. Eine Verteilung nach Einwohnerzahl und Abstufung auf die Distanz der Gemeinde ist dabei zu prüfen. Ich danke dem Regierungsrat auch im Namen der Zweitunterzeichner.
Besten Dank, Landrat Christian Arnold. Die Vorstösse gehen an die Regierungsbank und werden zur Beantwortung und werden in einer der nächsten folgenden Sessionen wieder traktandiert. Somit sind wir mit dem Traktandum 1.1 durch und kommen zum Traktandum 2, schriftliche jährliche Berichterstattung von der Kommissionen mit Diskussion. 2.1, Interparlamentarische Fachhochschulkommission IFHK von der Hochschule Luzern. Das Wort ist frei. Das Wort geht an Landrat Toni Epp.
Herr Präsident, meine Damen und Herren, zusammen mit Max Baume und seit dem Jahr 2014 mit der Landrätin Claudia Giesler vertrete ich den Kanton Uri als Mitglied von der Interparlamentarischen Fachhochschulkommission IFHK, vom Konkordat von der Hochschule und möchte an dieser Stelle ein paar Hinweise zu dem Bericht anbringen. In 5 Subkommissionen sind die einzelnen Departemente besucht und aufgrund von der folgenden Punkte ein Bericht erstellt worden. Umsetzung vom vierfachen Leistungsauftrag, Einsatz der finanziellen Mittel, Entwicklung von der einzelnen Departement, subjektive Wahrnehmung von der Delegation. Ich kann es zusammenfassend so festhalten, die Geschäftsprüfungskommission von der Fachhochschule Luzern hat festgestellt, dass sich die Hochschule Luzern weiterhin unter der Leitung von Dr. Markus Hodl in allen Bereichen sehr gut entwickelt. Auch ist die Positionierung im nationalen Vergleich weiterhin ausgezeichnet. Mit 5.515 Studierenden haben 1.257 hochqualifizierte Bachelor- und Masterabgänger diplomiert können werden. Im Bereich der Weiterbildung sind rund 4.370 Berufsleute Fachkenntnis vertiefen und das Wissen aktualisieren. Die Rechnung schließt mit einem wesentlich geringeren Aufwandsüberschuss von 0,4 Millionen als vorgesehen ab. Der Aufwandüberschuss hat aber aus dem Eigenkapital von der Hochschule Luzern gedeckt werden. Die Entwicklung gilt es aber im Auge zu behalten, da nicht unbegrenzte Reserven vorhanden sind. Bei dem neuen Projekt ist sicherlich das neue Departement Informatik unter der Leitung von Professor Dr. René Häusler zu erwähnen. Das startet im Jahr 2016 unter einem neuen Standort in Rockritz. Mit der Umsetzung der aktuellen Projekte ist die Hochschule Luzern auch für die Zukunft gerichtet. Das wird zusätzliche finanzielle Kostenfolge für die Konkordatskantone haben. Aber im Hinblick auf die Stärkung des Bildungsstandorts Zentralschweiz sind die zukunftsweisend und auch verkraftbar. Besten Dank für die Aufmerksamkeit.
Besten Dank, Landrat Toni Epp. Sind weitere Wortmeldungen zu dieser schriftlichen Berichterstattung? Das scheint nicht der Fall zu sein. Somit gilt der Bericht als zur Kenntnis genommen. Wir wären in diesem Fall auch durch mit dem Traktandum 2.1 und kämen bereits zum Traktandum Nummer 3, parlamentarische Vorstöße. Der erste Vorstoss ist das Postulat Marlies Rieder-Altorf zur aktuellen Situation der Pflegebetten im Kanton Uri. Frau Landrätin Rieder, Sie haben das Wort.
Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich beantrage Diskussion.
Diskussion ist beantragt. Wir stimmen darüber ab. Wer der Ansicht ist, dass man der Bericht diskutieren sollte, soll das bitte mit der Plus-Taste anzeigen. Wer nicht der Ansicht ist, mit der Minus-Taste. Die Abstimmung ist gelaufen. Sie haben dem Antrag einstimmig zugestimmt. Frau Landrätin Rieder, Sie haben das Wort.
Herr Präsident, meine Damen und Herren. Besten Dank am Regierungsrat für die ausführliche Beantwortung von meinem Postulat. Die Antwort ist schon fast mein geforderter Bericht. Seit Dezember 2014 ist eine vom Regierungsrat eingesetzte Arbeitsgruppe mit der Erarbeitung der Pflegeheimplanung 2016 plus beschäftigt. Ich bin froh zu hören, dass auch in Zukunft im Kanton Uri genügend Plätze in Heim für betagte Personen zur Verfügung stehen. Auf dem Papier sind das 594 Pflegeheimplätze. Gemäss Ausführungen vom Regierungsrat stehen effektiv aber weniger Plätze zur Verfügung, da in den Pflegeheimen teilweise Mehrbettzimmer in Einerzimmer umgewandelt worden sind und einige Plätze nur als Ferienzimmer zur Verfügung stehen. Es wäre interessant für mich zu wissen, wie viele Zimmer nun wirklich zur Verfügung stehen für pflegebedürftige Menschen. Irgendwoher müssen doch auch die längeren Wartezeiten kommen. Wie ist die aktuelle Auslastung respektive Belegung der Bett? Es macht für mich schon noch einen Unterschied, ob immer alles voll ist und man ständig Feuerwehrübungen bei einem Bedarf machen muss oder ob es auch effektiv Platz zur Verfügung hat. Ausführlich wird auch beschrieben, wer die Übergangspflege zu leisten hat. Gemäss dem Regierungsrat ist der Leistungsauftrag an alle Pflegeheime im Kanton Uri ergangen. Jedoch angeboten wird die Übergangspflege aktuell nur von der Geriatrieabteilung vom KSU. Wie mir scheint, ist der Zweig der Pflege nicht wirklich attraktiv. Gemäss Aussagen von Pflegeheimverantwortlichen braucht es entsprechende Fachkräfte und Kapazitäten, wo sie für diese Aufgabe nicht zur Verfügung stellen können. Es würde auch heissen, dass für solche Fälle immer 1 bis 2 Betten freigehalten werden müssen. Das wird gerade schwierig für ein kleines Heim. Darum haben die Heime die Übergangspflege am Spital zugewiesen. Auch das Problem mit den psychisch erkrankten, betagten Menschen scheint mir auf dem Papier gelöst. In Wirklichkeit ist es aber bei weitem nicht so. Braucht man eine Therapie oder gar einen stationären Platz, sind die Wartefristen teilweise zu lang. Für die Pflegenden fast nicht zu handeln. Die Hausärzte, die in der Antwort vom Regierungsrat als Anlaufstelle für psychisch kranke Betagte erwähnt sind, werden im Kanton Uri auch immer weniger und die laufen auch jetzt schon am Limit. Im Bericht wird das Wohnheim von der Stiftung Phoenix Uri erwähnt. Das ist aber von Anbeginn darauf ausgelegt gewesen, dass Menschen im jüngeren und mittleren Alter möglichst noch im Arbeitsprozess dort wohnen. Leider ist nicht jetzt aufgrund der mangelnden Plätze die Situation eingetroffen, dass sich das Wohnheim zu einem Wohnheim fast für nur noch Betagte entwickelt hat. Womit dann wieder Platz für die jüngeren Patienten fehlt. Gemäss Aussage von einer Pflegeheimleiterin ist es sehr schwierig, psychisch kranke Betagte in einem Pflegeheim zu pflegen, in einem Alterspflegeheim zu pflegen. Es fehlt genügend ausgebildetes Personal und die Toleranzgrenze der restlichen Bewohner ist sehr niedrig, wenn psychisch kranke Menschen in ihrem unmittelbaren Umfeld wohnen. Meiner Meinung nach könnte der Kanton im Bereich Übergangspflege und der Möglichkeiten für betagte Menschen mit einer psychischen Erkrankung für eine koordinierte Lösung mit den Gemeinden sich einsetzen. Damit die Übergangspflege nach Inbetriebnahme vom neuen Spital reibungslos weiterläuft und sich im Bereich psychischer Erkrankung eine gemeindeübergreifende Lösung könnte ergeben. Gerade im Bereich Übergangspflege müsste schon bald klar sein, ob das Spital auch nach der Schließung der Geriatrieabteilung allenfalls bereit wäre, diese sicherzustellen. Ich erhoffe mir im Bericht 2016 plus eine Stellungnahme zu diesen Problemstellungen. Und noch eins, ich bin mir voll bewusst, dass die beiden Fragen allein bei den Gemeinden liegen. Doch manchmal ist es gut, wenn der Anstoß oder gar die Lenkung von einer übergeordneten Stelle, sprich da vom Kanton, könnte kommen, damit der Stein oder die Stein ins Rollen kommen. Sie sehen, es gibt nach wie vor sehr viele offene Fragen für mich, die ich zum Teil hoffentlich im Bericht dann beantwortet habe. Damit wir aber über den Bericht im Landrat debattieren können, muss mein Postulat überwiesen werden. Ich halte somit fest und beantrage die Überweisung von meinem Postulat. Besten Dank.
Besten Dank. Das Wort ist weiter frei. Das Wort geht an Landrat Herbert Enz.
Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich beziehe mich auf eine Aussage auf Seite 5. Was dort heisst, da die stationäre Langzeitpflege im Zuständigkeitsbereich der Gemeinden liegt, hat die GSUD keine Angaben über Wartelisten. Meine Damen und Herren, ich bin da ein bisschen erstaunt, dass sich der Regierungsrat nicht interessiert zeigt, die nötigen Angaben betreffend Wartelisten überzukommen. Wie will er so eine seriöse Pflegeplatzplanung vornehmen, wenn wichtige Angaben fehlen? Es wäre doch zumutbar, den Kontakt zu den lediglich 10 Institutionen aufzunehmen und eventuell gemeinsam eine einheitliche Warteliste aufzustellen. Der immer wieder vorgesungene Refrain, demgemäss die Langzeitpflege Sache der Gemeinde sei, hilft dem Kanton, sich aus der Verantwortung zu ziehen und den Ball der Gemeinde zuzuspielen. Noch einmal, die Pflegeplatzplanung nimmt der Kanton vor und dazu braucht er ja verlässliche Angaben. Ich bitte den Regierungsrat, in seinem per Ende 2015 angekündigten Bericht auch verlässliche Angaben zu den Wartelisten aufzunehmen. Danke.
Besten Dank. Das Wort ist weiter frei. Das Wort geht an die Landrätin Petra Simmen.
Herr Präsident, meine Damen und Herren. Die SVP-Fraktion erachtet es als dringend notwendig, diese wichtigen Fragen zu klären. Die SVP-Fraktion befürchtet, dass vor allem auch im Rahmen des geplanten Neubau vom Kantonsspital und mit den daraus resultierenden Veränderungen diese Fragen an Gewicht werden zu gewinnen. Mit dem Wegfall von der Geriatrie im Kantonsspital Uri wird zweifelsohne eine grosse Lücke in der Versorgungssicherheit der betagten Menschen in der Langzeitpflege entstehen. Das umso mehr, weil der Kantonsspital Uri über Jahre eine professionelle Pufferfunktion zugunsten der Einwohnerinnen und Einwohner von unserem Kanton übernommen hat. Gerade schwerst pflegebedürftige Menschen sind auf eine professionelle und ganzheitliche Pflege angewiesen. Das wird unbestritten in Zukunft für Thurner Pflegeheim eine sehr grosse personelle wie finanzielle Herausforderung darstellen. Die in der Antwort vom Regierungsrat gemachten Aussagen sind für die SVP-Fraktion zu einem grossen Teil sehr optimistisch formuliert. Ganz so einfach kann sich auch der Kanton nicht aus dieser Verantwortung ziehen. Es macht aber keinen Sinn, das Postulat jetzt zu überweisen, da der umfassende Bericht seitens der Regierung aufgeleistet ist. Gespannt warten wir deshalb den ausführlichen Bericht Ende 2015 ab. Aus diesem Grund unterstützen wir den Antrag der Regierung und werden das Postulat nicht überweisen. Danke.
Besten Dank. Das Wort ist weiter frei. Das Wort geht an die Landrätin Nicole Katri.
Herr Präsident, meine Damen und Herren. Anlässlich von der Fraktionssitzung ist die vorliegende Antwort vom Regierungsrat beraten und diskutiert worden. Um es vorwegzunehmen, die FDP-Fraktion wird dem Antrag vom Regierungsrat das Postulat nicht zu überweisen, grossmehrheitlich zustimmen. Wohnen im Alter befindet sich in einem stetigen Wandel und ist mit der heutigen bzw. zukünftigen Gesundheitsförderung verbessert sich die Aussichten der Menschen, möglichst lang selbstständig daheim zu bleiben. Alternative Angebote, wie zum Beispiel Betreuung durch eigene Familienmitglieder, Spitex oder betreutes Wohnen, ermöglichen den Übertritt in ein Alters- und Pflegeheim so lange wie möglich zu verzögern. Die Fraktion nimmt positiv zur Kenntnis, dass die zuständige Direktion rechtzeitig mit den Vorbereitungsarbeiten betreffs neuer Pflegeheimplanung angefangen hat, welche per Januar 2016 in Kraft treten sollte. Als Zweitunterzeichnerin möchte ich noch ein kurzes persönliches Statement zur Antwort vom Regierungsrat abgeben. Auch wenn die Zuständigkeit im Bereich von der Langzeitpflege gesetzlich an den Gemeinden untersteht, wäre es doch wünschenswert, wenn der Kanton der Gemeinde Hand bietet und sich für eine koordinierte Überführung von der Langzeitpflegeplätze bzw. der Übergangspflege vom Kantonalspital Uri würde einsetzen, damit ein reibungsloser Übergang vom Spital zu den Gemeinden gewährleistet ist. Es ist erfreulich festzustellen, dass mit einer maximalen Anzahl von 594 Pflegeplätzen theoretisch eine gute Versorgung erreicht wird. Wie Sie aber in Ihrer Antwort schon erwähnen, handelt es sich hierbei um ein maximales Angebot. Die Sachlage wird reduziert durch Einbettzimmer, Ferienzimmer. Und so wird die theoretische Anzahl um einiges reduziert, dass es trotzdem zu langen Wartelisten kommt. Ferner ist zu bedenken, dass auch mit guter Koordination nicht immer zweckmässige Lösungen gefunden werden können. Ich bin gespannt auf den Bericht von der Pflegeheimplanung 2016 Plus und erhoffe mir auf die ein oder andere Frage eine detaillierte Antwort bzw. Lösungsansätze, die im Postulat gestellten Fragen.
Besten Dank. Das Wort ist weiter frei. Das Wort geht an Landrat Oswald Ziegler.
Herr Präsident, meine Damen und Herren, wie sieht die Zukunft in der Altenpflege im Kanton Uri, steht im Titel vom Vorstoss. Demografische Szenarien weisen seit einigen Jahren auf eine starke Zunahme von der Bevölkerung im Bereich von 65 bis 79-Jährigen und von 80 plus in den nächsten Jahrzehnten hin, insbesondere speziell bei den Hochbetagten. Die Bereitstellung von der nötigen Infrastrukturen wie Langzeitpflegeplätze sowie ambulante Betriebsmöglichkeiten und hindernisfreies altersgerechte Wohnformen benötigen in der Regel eine mehrjährige Planung und Realisierungsphase. Für den Kanton und für Gemeinden ist es deshalb wichtig, den voraussichtlichen Bedarf an stationären Pflegeplätzen und ambulanten Strukturen für einen Zeithorizont von 10 bis 20 Jahren abschätzen zu können. Demografische Szenarien. Per 31.12.13 habe ich aus der Statistik, Bevölkerungsstatistik vom Kanton entnehmen, hat es im Kanton Uri zwischen 75 und 79 Jahren 4.800 Personen gehabt, 80 plus 1.974 Personen. Aus der Opsan-Studie habe ich die durchschnittliche Zunahme rausgenommen, also für Kanton Uri hochgerechnet, das gibt per 2035, also in 20 Jahren, bei 65- bis 79-Jährigen sind das 8.500 und 80 plus sind es fast 5.000, also 4.935 Personen. Das heisst, wir haben 2035 etwa 13.500 Personen, 65 plus. Das sind, ich habe jetzt mal angenommen, auch die Bevölkerung wird vielleicht ein bisschen wachsen, bis von 37.000 Einwohnern aus wären das 36% über 65-Jährige. Aus der OPSAN-Studie habe ich euch rausgenommen, jetzt, ich habe einfach mit den Durchschnittszahlen Schweiz gerechnet, der Kanton Uri hat da höhere Prozentzahl noch von der Pflegebedürftigkeit. Von 65- bis 79-Jährigen sind das 5.3% Pflegebedürftige, das heisst, wir werden im 2035 450 zwischen 65 und 79-Jährige haben und 854 über 80-Jährige. Das heisst, wir haben 1362 Personen, die theoretisch jetzt aus der Statistik, die werden die Pflege beanspruchen. Im anderen habe ich gesehen, dass der Kanton Uri eine sehr tiefe Spitex-Rate hat von lediglich 13.5% bei den über 65-Jährigen und 13.5% bei den über 80-Jährigen. Der Schweizer Durchschnitt ist bei den über 80-Jährigen bei 31%. Ich kann mir vorstellen, dass das zu tun hat mit den Streusiedlungen im Kanton Uri und dass bereits der Verlust von der Mobilität sehr oft einen Heimeintritt nötig macht. Per 31.12.13 stehen 587 Pflegeplätze zur Verfügung. Für mich stellen da auch verschiedene Fragen. Wie hoch ist da der Anteil effektive Pflegeplätze und wie viele Plätze sind lediglich Betriebsplätze? Und lassen sich alle vorhandenen Plätze, Altersheimplätze in Pflegeplätze umwandeln? Wie hoch ist der Anteil von nur geringfügig Betriebs-, also Pflegebedürftigen? Wie viele Patienten sind im Kanton Uri unter 65-Jährig in Pflegeheim unterbracht? Und es wäre sicher auch interessant, wie viele Personen dauernd, also langzeitlich von Angehörigen und von Spitex betreut werden. Ich denke, all diese Fakten und Zahlen müssen eigentlich in einer Pflegeheimplanung aufgenommen werden. Und darum bin ich der Meinung, dass wir das Postulat sollten überweisen sollten, damit wir sicher den Bericht da auch auf dem Tisch haben und darüber diskutieren können.
Besten Dank. Das Wort ist weiter frei. Das Wort geht an Landrat Alf Arnold.
Herr Präsident, meine Damen und Herren, in der Antwort listet der Regierungsrat auf, in welchem Heim wie viele Pflegebetten vorhanden sind. Und auf der Seite 5 macht er dann einen summarischen Vergleich zwischen Bestand und Bedarf und weist dann für 2030 einen Überbestand von 129 Plätzen auf. Trotzdem hört man immer wieder, dass es Fälle gibt von Leuten, die müssen warten, weil angeblich im Moment kein Platz frei ist. Ich möchte darum den Regierungsrat bitten, uns aufzuzeigen, wie denn die geografische Verteilung von diesen freien Plätzen aussieht. Ist es möglicherweise so, dass das Angebot im Oberland Nachfrage übersteigt und im Unterland Nachfrage höher ist als das Angebot? Was wäre allenfalls zu tun, um da einen Ausgleich zu schaffen, müsste in der Planung nicht ohnehin zwingend ein gewisser Überbestand eingeplant werden, um Engpässe zu vermeiden? Ich danke Ihnen zum Voraus für die Antwort.
Besten Dank. Das Wort ist weiter frei. Das Wort geht an die erste Stimmenzählerin, Landrätin Frieda Steffen.
Herr Präsident, meine Damen und Herren, wir haben jetzt sehr viele Fragen gehört, sehr viele Inputs, die noch an die Gesund gegeben wird zu dem Bericht, der jetzt hier in Bearbeitung ist. Und ich meine, dass der Bericht überhaupt im Landrat kann diskutiert werden, muss doch das Postulat überwiesen werden. Der Bericht vom Regierungsrat, so wie er jetzt in Vorbereitung ist, muss nicht im Landrat besprochen werden. Dazu hätte ich noch gerne eine Auskunft von der Frau Regierungsrätin.
Besten Dank. Wird das Wort weitergewünscht aus dem Rat? Das Wort geht an Landrat Toni Moser.
Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich unterstütze auch die Überweisung von dem Postulat. Vor allem ein Bereich, denke ich, ist in der Antwort vom Regierungsrat ein bisschen stiefmütterlich abgehandelt. Die Motionärin hat bereits auch darauf hingewiesen, das ist der Bereich von der Übergangspflege. Das ist ein wichtiges Element in der neuen Spitalfinanzierung, weil die Spitäler ja eigentlich möchten, Patientinnen und Patienten möglichst bald entlassen, sobald sie nicht mehr die akute Spitalbedürftigkeit haben. Und um zu vorbeugen, dass es nicht so halbblutige Entlassungen wird, wie man ja immer wieder gibt, wie man immer wieder befürchtet, braucht es da eine Koordination, braucht es da auch einen Ort, wo Lebert schaut, dass es genug Übergangsbetten gibt, wo Patientinnen und Patienten dann auch können gepflegt werden, betreut werden, bis sie wirklich wieder nach Hause kommen. Und sonst haben wir immer das Problem von den blutigen oder halbblutigen Entlassungen. Darum denke ich, dem Bereich muss der Regierungsrat mehr Beachtung schenken, als er da in seiner Antwort sagt, dass er einer sagt, ja, da ist nicht nötig, etwas zu machen. Und darum bin ich für die Überweisung von dem Postulat.
Vielen Dank. Wird das Wort aus dem Rat weitergewünscht? Wenn nicht, geht das Wort an Frau Regierungsrätin Barbara Bär.
Ja, Herr Präsident, geschätzte Damen und Herren, ich tue gerne Ihnen auf die Vielzahl von Fragen und Einwänden probieren, eine Antwort zu geben. Pflegeheimplanung, das ist primär eine quantitative Planung und ein Verfahren für Versorgungsplanung in unserem Kanton. Es gilt die maximale Anzahl der Pflegebetten zulasten der obligatorischen Krankenversicherung zu planen. Die gesetzliche Grundlage dafür liegt im Schweizerischen Krankenversicherungsgesetz. Es ist ein Bundesrecht und wird dann auch so wörtlich ausgeführt. Ich zitiere, die Planung erfolgt für die Versorgung der versicherten Personen in Pflegeheimen kapazitätsbezogen. Also das ist ein Bundesgesetz. Das bewusste Einplanen von einer Überkapazität würde den Vorgaben vom KVG betreffs Wirtschaftlichkeit gar nicht entsprechen. Das ist nicht zulässig. Die Kompetenz für die Erstellung und Pflegeheimplanung und Pflegeheimliste, die liegt gemäss der kantonalen Verordnung beim Regierungsrat. Genauso wie die Spitalplanung und die Spitalliste. Das ist in der Kompetenz vom Regierungsrat. Hingegen die qualitative Versorgungsplanung, also das heisst, welche Leistungen werden in welchen Pflegeheimen angeboten, sind gemäss dem kantonalen Gesetz über die Langzeitpflege in der Kompetenz und in der Verantwortung der Gemeinden. Denn es sind Gemeinden, die die konkreten Bedürfnisse ihrer Bevölkerung eben neu kennen. Die Regierung und der Landrat haben weder die Veranlassung noch Kompetenz in die Hoheit der Gemeinden einzugreifen. Es ist aber zulässig und gewünscht, dass Gemeinden die Aufgabe rund um die Versorgungsplanung gemeinsam angehen und auch gemeinsübergreifend, also über Gemeindegrenzen hinweg, wahrnehmen. Das ist im Artikel 4 und im Artikel 5 vom Gesetz über die Langzeitpflege klar definiert. Aus unserer Sicht bemühen sich die Heimleitungen der Nurnerheim sehr, dass in wirklichen Notfällen jeweils auch Lösungen gefunden werden können. Das gelingt auch meistens. Es kann aber natürlich auch vorkommen, dass nicht sofort das gewünschte Zimmer im gewünschten Pflegeheim zur Verfügung steht. So muss manchmal eine temporäre Zwischenlösung gefunden werden, sei das innerhalb vom Heim oder in der Geriatrie. Der ausgewiesene Überbestand von 129 Pflegeheimplätzen bedeutet nicht, dass die leer stehen oder dass das freie Plätze sind. Es sind jedoch vielfach Personen, die die Zimmer belegen, die keinen oder nicht zwingend einen stationären Pflegeheimplatz benötigen. Oftmals könnten diese Personen auch daheim, zum Beispiel mit Hilfe der Spitex, gepflegt werden. Ein Blick auf die Pflegebedürftigkeit im Jahr 2013 zeigt folgendes Bild. Ich tue Ihnen das gerne mal aufzeigen. 42 Personen, die heute in den Urner Pflegeheimen leben, sind in der BESA-Stufe 0. Also das heisst, die haben keine Pflegebedürftigkeit. Die sind nicht angewiesen auf die Hilfe innerhalb vom Heim. Die sind im sogenannten Altersheim, wie das früher der Fall war, dass die Leute früher ins Altersheim gegangen sind, weil das natürlich sehr, sehr einfach ist und sehr gut. Man hat Strukturen, man hat Dienstleistung, den Hotelbetrieb. 39 Personen, die befinden sich heute, also per Ende 13, in der BESA-Stufe 1. Also das ist ein Minimalste, wir reden von 12 BESA-Stufen insgesamt. Also das 1, das ist praktisch nichts. Und 81 Personen befinden sich in der BESA-Stufe 2. Also wir reden heute von 162 Personen, die eine geringe Pflegebedürftigkeit aufweisen tun und die heute in den Urner Pflegeheim leben tun. Bestätigt wird das auch der Tatsache, dass im Kanton Uri fast am meisten Pflegeheimplatz pro 1000 Einwohner für über 65-Jährige vorhanden sind. Das ist auch eine Tatsache. Zudem fällt auch auf, dass die durchschnittliche Pflegebedürftigkeit von allen Urner Heimbewohnerinnen und Bewohnern die tiefste ist von allen Zentralschweizer Kantonen. Auch das ist eine wichtige Aussage. Der Kanton besitzt keine ständig aktualisierte Information über allfällige Freiplätze in den Urnerheimen, weil das grundsätzlich Sache von der Heim ist und von der Gemeinde. Es ist aber tatsächlich so, dass tendenziell im Oberland, also sprich Wassen oder Andermatt, eher Freiplätze vorhanden sind als im Unterland. Aber wie gesagt, auch da bemüht sich die Heim und die Gemeinde sehr, innerhalb von ihren Heimen Lösungen zu suchen. Die Zusammenarbeit funktioniert sehr gut. Da haben wir ein regelmässiges Gespräch mit ihnen. Und von dort her ist auch nicht ein unmittelbarer Handlungsbedarf gegeben. Alle Urner Pflegeheime sind, ich will kurz etwas sagen zu der Akut- und Übergangspflege, das war auch ein Thema. Alle Urner Pflegeheime haben die Möglichkeit und sind berechtigt, die Akut- und Übergangspflege auch selber zu erbringen. Zurzeit wird das nur vom KSU gemacht, aber genau aus diesem Grund haben wir ja bereits im 2013 alle Gemeinden an den Tisch geholt und haben sie informiert, dass aufgrund von der Schliessung von der Geriatrie mit der Eröffnung vom Neubau vom KSU andere Lösungsansätze mehr gefunden sind. Die Gemeinden sind im Bild und die sind intensiv daran, Überlegungen anzustellen, wie das sie das innerhalb von ihren Heim können anbieten. Das ist jedes Heim frei, selber zu definieren, was sie in diesem Bereich machen. Die Akut- und Übergangspflege darf man auch nicht mit der Pufferfunktion verwechseln, die heute in der Geriatrie vom KSU erbracht wird. Es liegt in der Verantwortung der Gemeinden, diese Rolle bis zur Schliessung der Geriatrie nicht zu definieren. Darum sind wir ja bereits seit anderthalb Jahren in diesem Prozess. Und Gesund ist in dieser Frage auch immer unterstützend, ist in Kontakt mit den Gemeinden und mit den Heimen und unterstützt dort, wo die Möglichkeiten bestehen. Dann der weitere Pflegeheimplanung, da ich vielleicht gerne noch etwas sagen. Wir haben seit dem 2005 gibt es das Altersleitbild im Kanton. Das ist Ihnen vielleicht bekannt, vielleicht haben Sie das auch nicht bewusst. Da drinnen wird alles definiert, was in der Altersvorsorge, in der Altersplanung im Kanton Uri über eine längere Zeitachse muss gemacht werden oder muss in Planung genommen werden. Dabei sind alle Akteure im Bereich vom Alter sind dort dann auch involviert gewesen. Und in diesem Altersleitbild werden da jetzt zahlreiche Empfehlungen gemacht, wo zum Beispiel auch das betreute Wohnen anbelangen, wo auch zum Beispiel die Pflege daheim anbelangen und so weiter. Zudem hat im Juni 2014 eine erste Veranstaltung zum Thema Zukunft Alter in Uri, wo wir von der GSUD organisiert haben, zusammen mit den Gemeinden. Es war ein Projekt gemeinsam aus dem Gemeindeverband, zusammen mit der GSUD. Dabei ist es eben auch um die Gesamtschau vom Alter gegangen und nicht nur um die Pflegeheimplanung. Die Gemeinden führen jetzt am kommenden 5. Februar eine Folgeveranstaltung durch. Dabei sollen die Bedürfnisse und Probleme in den Gemeinden erfasst werden. Und nachher sollen entsprechende Lösungsmöglichkeiten entwickelt werden. Sie sehen, es läuft enorm viel im Zusammenhang mit der Frage Zukunft, Alter. Entlastungsmöglichkeit von Angehörigen war ebenfalls ein Thema. Angebot bietet heute das SRK mit dem Entlastungsdienst, Pro Senectute mit dem Tagesheim, mit dem Mahlzeitendienst. Und dafür setzt der Kanton Uri jedes Jahr über 200'000 Franken Subvention ein, um die Angehörigen finanziell zu entlasten. Der Kanton macht heute schon sehr viel in dieser Beziehung, um eben auch die Angehörigen zu entlasten. Die Angebote sind alle vorhanden. Zudem gibt es auch die Ferienbette in den Pflegeheimen sowie die ambulanten Angebote zur Entlastung der Angehörigen daheim durch die Spitex oder durch private Organisationen, wie zum Beispiel die Bäuerinnen. Dann ist auch noch ein Thema der Aufenthalt in Reha-Kliniken oder auch Leute mit psychischen Belastungen. Die erforderlichen Leistungen in der Rehabilitationsklinik, das war eine Sache von der Spitalplanung. Und die geltende Spitalliste, die der Kanton Uri verabschiedet hat, die veröffentlicht ist, die auch auf dem Internet aufgeschaltet ist, die definiert 17 Kliniken und Heime, wo die Urnerinnen und Urner können sich in eine Behandlung begeben, wo sie sich in eine Reha können begeben und wo nach dem KVG abgerechnet wird, wo der Kanton bis zum 17. dann 55% übernimmt dort und die Krankenversicherung 45%. In Bezug auf Leute, die mit einer psychischen Behinderung da sind, das ist richtig aufgezeigt, da haben sie festgestellt, wir haben mit der Phoenix haben wir unsere Einrichtung, eine feste Einrichtung. Wir haben aber mit dem SPD, wo eine sehr gute sehr gutes Angebot ist im Bereich von der Betreuung von psychisch beeinträchtigten Mitbürgerinnen und Mitbürgern, haben wir Top-Angebote, die durch die Klinik Zugersee, durch das Konkordat von Uri Schweiz und Zug, der SPD eigentlich ein Satellit ist bei uns im Kanton Uri, wo fachlich hochqualifizierte Leistungen erbringt für die Betreuung und die Unterstützung von Menschen mit psychischer Behinderung. Zudem haben wir ja auch noch die Tagesklinik vom SPD, die auch dort Entlastung bietet, wo Leute können in die Tagesklinik, dass eine Entlastung daheim passieren kann. Ein wichtiger Teil ist auch die Palliativcare. Es gibt schwerst kranke Menschen, die keine Aussicht auf Heilung mehr haben. Umso wichtiger ist es auch, die verbleibende Lebenszeit so gut wie möglich zu gestalten. Palliativcare verbessert die Lebensqualität von Menschen mit unheilbaren, lebensbedrohlichen oder chronisch fortschreitenden Krankheiten. Sie beugt dem Leiden und den Komplikationen vor und beinhaltet medizinische Behandlungen, pflegerische Interventionen sowie psychologische, soziale und spirituelle Unterstützung am Lebensende. Auch die Angehörigen werden mit einbezogen und angemessen unterstützt in diesen Fragen. Es gibt eine nationale Strategie, die der Kanton Uri auch umsetzen tut. Dafür ist eine Fachgruppe zusammengestellt worden, wo Beteiligte aus Spitex, KSU, Stiftung Behindertenbetrieb, Hausärzte in Pflegeheim Rüttigarten, Spitalseelsorger, Sterbebegleitung Uri und Amt für Gesundheit zusammengesetzt worden ist. Was ist die Situation im Kanton Uri im Zusammenhang mit der Palliativcare? Die Grundversorgung der Palliativcare, die ist in Uri gewährleistet. Es sind nicht Konzepte, die auf dem Tisch liegen, aber es sind gelebte Usanzen, die in den Heimen und im Spital und von den Ärzten auch praktiziert werden. Was aber ist, Palliativcare wird im Moment unterschiedlich definiert. Und genau dort haben wir den Handlungsbedarf gesehen und sind darum auch aktiv geworden. Wir haben am 18. September 2013 den ersten Workshop gehabt mit rund 60 Teilnehmenden aus dem Kanton Uri, wo unter der Federführung von der GSUD zum Thema Palliativcare geführt worden ist. Am 5. November 2014 hat dann die Weiterbildungsveranstaltung mit rund 50 Teilnehmenden unter der Federführung von dieser eingesetzten Arbeitsgruppe stattgefunden. Was als nächstes wird sein, das ist vom 7. bis zum 13. März von diesem Jahr, wird die Wanderausstellung Palliativcare im Zeughaus in Altdorf ebenfalls unter der Federführung von dieser Arbeitsgruppe der Öffentlichkeit präsentiert. Dazu ist auch im November vom letzten Jahr eine umfangreiche Medienmitteilung gemacht worden, wo wir aufgezeigt haben, was im Bereich der Palliativcare ebenfalls als weiteres wichtiges Standbein passieren wird. Ich hoffe, ich kann Ihnen aufzeigen, dass im Moment extrem viel läuft. Bei der Gesund, auch weit über das, was eigentlich im Aufgabenbereich des Kantons ist. Ich habe Ihnen einleitend gesagt, was der Kanton eigentlich muss machen, nämlich die quantitative Planung. Aber wir tun die Gemeinden, wo immer und heim, wo möglich unterstützen, eben auch in der qualitativen Versorgung weiterzukommen. Schlussendlich aber die definitive Planung und die Umsetzung, das ist Sache von der Gemeinde und von der Heim. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.
Besten Dank für die Ausführungen. Das Wort ist weiter frei. Das Wort geht an Landrat Herbert Enz.
Herr Präsident, meine Damen und Herren, es gibt aus den Äußerungen von Frau Regierungsrätin bei mir schon ein paar Fragezeichen, wo Fragen, die nicht beantwortet sind. Aber einen Punkt möchte ich schon noch erwähnen oder herausstreichen. Sie haben zum Beispiel das erwähnt mit einer Anzahl von Personen mit geringer Pflegebedürftigkeit. Das ist vermutlich tatsächlich so. Aber es wäre schlecht, wenn wir jetzt denen würden schlechtes Gewissen machen, dass sie noch das Gefühl haben, wegen mir können die anderen nicht ins Pflegeheim kommen. Es gibt nämlich Gründe, dass Leute auch mit BESA Stufe 0 in ein Heim kommen. Es gibt Leute, die alleinstehend sind. Es gibt Leute, die abgelegen wohnen. Es gibt Leute, die von der Familie her, von den Nachkommen, von den Verwandten nicht können unterstützt werden, weil beide berufstätig sind oder aus welchen Gründen auch immer. Also es wäre schlecht, wenn man jetzt das Gefühl hätte, in einem alten Pflegeheim dürfte es keine Leute mit drinnen haben, die mit niedriger Pflegebedürftigkeit. Es heisst heute immer noch alle die Heiminstitutionen Alters- und Pflegeheim. Und sonst müsste man da etwas ändern, dass man sie nur noch im Pflegeheim würde, umtaufen. Danke.
Besten Dank, Frau Regierungsrätin Barbara Bär.
Herr Landratspräsident, geschätzte Damen und Herren, Herr Landrat Enz, Sie hätten mich falsch verstanden, wenn das irgendwie wertend übergekommen wäre. Das ist überhaupt nicht Sache. Schlussendlich ist es jeder Person im Kanton Uri freigestellt, wenn und ob sie sich in die Pflege oder in die Betreuung in einem Altersheim begeben oder in einem Pflegeheim. Ich kann Ihnen nur aufzeigen, wie die Situation sich heute noch präsentiert. Das ist ein systematischer Wechsel, der auch stattfindet. Vor 20, 30 Jahren, da sind sehr oft Leute bereits mit 65 in ein Altersheim gegangen. Genau aus diesen Gründen, wie Sie das aufgeführt haben. Das respektiere ich voll und ganz. Das tue ich auch gar nicht hinterfragen. Sondern Sie haben ja, es ist die Frage aufgekommen, mit den freien Plätzen, mit diesen 129 Plätzen. Und dort wollte ich Ihnen eine Erklärung abgeben. Heute ist die Entwicklung so, dass der Eintritt ins Pflegeheim viel, viel später passieren wird. Heute ist ein Durchschnittsalter von 85, dass die Leute in ein Pflegeheim gehen, weil sie dann tatsächlich Pflege brauchen. Und jetzt befinden wir uns in dieser Übergangsphase. Und Alters- und Pflegeheim, die tun seit mehreren Jahren, ich bin mal in der Verwaltungskommission Rosenberg, 12 Jahre, ich kenne den Prozess, die tun sukzessive, eigentlich die sogenannten Altersheimplätze werden auch umfunktioniert heute zu Pflegeheimplätzen. Weil eben das Bedürfnis, je länger, je mehr da ist, dass Pflegeheimplätze benötigt werden und nicht Altersheimplätze. Ich kann nur eine Erklärung abgeben, wie das sich die Zahlen zeigen und wie sich die Situation präsentiert heute mit dieser Entwicklung eben hin längst mehr zu den Pflegeheimen und dass damit eben auch die Erklärung gegeben ist, dass wir in Zukunft genug Plätze werden haben und dass die Zahlen verheben tun auf die nächsten 10, 15 Jahre.
Vielen Dank. Das Wort wird noch gewünscht von der Landrätin Frieda Steffen.
Herr Präsident, meine Damen und Herren. Frau Regierungsrätin, Sie haben meine Frage noch nicht beantwortet. Ich lese Seite 8 bei der Schlussfolgerung, dass der Bericht, den Sie in Auftrag haben, Ende 2015 vorliegen haben und wie bereits die bestehende Pflegeheimplanung im Internet veröffentlicht. Die Frage war, die ich vorher gestellt habe, wird der Bericht, der in Bearbeitung ist, im Landrat diskutiert oder nicht? Und wenn aber der nicht zur Diskussion vorliegt, dann muss das Postulat jetzt überwiesen werden. Besten Dank.
Frau Regierungsrätin Bär.
Wie ich eingleitend gesagt habe, ist die Kompetenz der Pflegeheimplanung genauso wie die Planung der Spitalplanung und Spitalleisten aufgrund von unserem Gesetz in der Kompetenz des Regierungsrats. Das ist nicht ein Bestandteil, der hier im Parlament beraten wird. Das ist eine quantitative Planung, wie ich ausführlich gesagt habe. Das sind quantitativ die Anzahl Plätze, die zulasten der obligatorischen Krankenversicherung dürfen abgerechnet werden. Wir können nicht auf Zusehen hingehen Plätze planen, weil dann werden die nicht finanziert. Es geht kein Heim gegen Plätze auf Vorrat schaffen, die nicht finanziert sind. Das ist gar nicht zahlbar. Sondern es geht darum, die Regierung ist verpflichtet, die quantitative Planung von der Heim für die Zukunft sicherzustellen. Und alles, was die qualitative Umsetzung ist, wer was nachher in welcher Form anbieten tut, das ist jetzt die Entwicklung, die zwischen den Gemeinden und den Heim mit der Unterstützung durch GSUD in den nächsten Jahren wird passieren. Und darum sind wir ja so rechtzeitig daran hergegangen, dass man eigentlich die 10 Jahre Zeit hat, vom Bekanntgeben im 13., wo wir das daheim eröffnet haben, bis nachher zur Schliessung der Geriatrie, ist eine 10-jährige Übergangsfrist, wo man genau jetzt die Möglichkeit hat, die verschiedenen Punkte, die ich vorhin erläutert habe, aufzunehmen und zu planen. Aber noch eines, der Bericht ist in der Kompetenz der Regierung und nicht ein Traktandum, wo der Landrat sich darüber unterhalten, also beraten und beschließen.
Besten Dank. Das Wort geht noch einmal an Postulantin, Landrätin Marlies Rieder.
Herr Landratspräsident, meine Damen und Herren, für mich hat sich einfach die wichtige Frage der Übergangspflege immer noch nicht ganz erledigt, weil Frau Regierungsrätin, Sie sagen schon, man ist jetzt Gemeinden sind aufgefordert, jetzt da in der Planung tätig zu werden. Man hat ihnen 10 Jahre vorher die Zeit gegeben, zu sagen, was passiert, wenn die Geriatrie zugeht. Aber ich meinte, als erstes müsste der Kantonsspital eine Stellung beziehen und sagen, ob er die Übergangspflege noch anbietet oder nicht. Weil das ist eine andere Ausgangslage und ich könnte mir ganz gut vorstellen, dass der Kantonsspital auch im neuen Kantonsspital die Übergangspflege anbietet, einfach nicht mehr der Geriatrie. Und das ist eine Frage, und ich denke, wo für Gemeinden noch entscheidend wäre, auch in der Planung. Also ich bin einfach der Meinung, wir haben noch lange nicht alle Fragen beantwortet und bin halt immer noch dafür, dass wir das Postulat überweisen.
Besten Dank. Ja, Frau Regierungsrätin Bern, nachher möchte ich zur Abstimmung schreiten über die Überweisung oder Nicht-Überweisung.
Ich probiere gerne auch zu dieser Frage eine Antwort zu geben. Die Akut- und die Übergangspflege, die wird schlussendlich an die Heim übergehen. Aber eine akute Übergangspflege wird es nach wie vor im KSU geben. Aber da reden wir von 14 Tagen. Nicht mehr, weil das auch von der Krankenversicherungsgesetz gar nicht zulässig ist. Also eine akute Übergangspflege, die ist begrenzt auf 2 Wochen. Und nachher muss das innerhalb von der Heim passieren. Und dafür haben die Heim jetzt die Möglichkeit, Überlegungen anzustellen. Und ich kann Ihnen sagen, die Heime sind aktiv. Wir sind ja mit denen im Gespräch. Wir sind auch mit der Cura Viva permanent im Gespräch. Die sind dran, genau Überlegungen zu machen, wo könnte welches Heim ihren Schwerpunkt setzen. Das heisst ja nicht, dass jedes Heim nachher alles machen muss. Es kann nachher auch Spezialisierungen geben. Zum Beispiel Leute mit speziellen Betreuungsbedürfnissen, die dann in einem bestimmten Heim angeboten werden können. Und in diesem Prozess stehen jetzt die Urnenpflegeheime und da sind sie intensiv dran. Aber die Akutübergangspflege, 14 Tage, wenn eine Operation war, nachher die Akutübergangspflege, die wird durch das KSU sichergestellt.
Besten Dank. Ich an den Voten an gehe ich davon aus, die Meinungen sind gemacht und wir würden darüber abstimmen, ob man das Postulat soll überweisen oder ob man das nicht soll überweisen. Die Postulantin ist der Auffassung, wir sollen das Postulat überweisen. Die Regierung ist der Meinung, dass man das Postulat nicht soll überweisen. Wir stimmen ab. Wer der Auffassung ist, wie die Postulantin das Postulat zu überweisen, soll das bitte mit der Plus-Taste anzeigen. Wer nicht dieser Meinung ist, mit der Minus-Taste. Die Abstimmung ist gelaufen. Sie haben mit 34 Ja zu 24 Nein bei keiner Enthaltung das Postulat überwiesen. Wir fahren weiter in der Traktandenliste und kommen zum Traktandum 3.2, Postulat Herbert Enz zur angepassten Bedingungen für junge Pflegebedürftige und eventuelle Diskussion mit Beratung. Herr Landrat Enz, Sie haben das Wort.
Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich beantrage Diskussion.
Diskussion ist beantragt. Wir stimmen darüber ab. Wer der Auffassung ist, dass wir über den Punkt diskutieren sollen, soll das bitte mit der Plus-Taste anzeigen. Wer nicht der Meinung ist, mit der Minus-Taste. Die Abstimmung ist gelaufen. Sie haben mit 58 Ja bei keiner Gegenstimme und keiner Enthaltung einstimmig dem Antrag stattgegeben. Herr Landrat Enz, Sie haben das Wort.
Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich möchte zuerst einmal dem Regierungsrat für die rasche Antwort und auch die Empfehlung zur Überweisung des Postulats danken. Ich möchte einzig noch zu bedenken geben, dass nicht alle jungen Pflegebedürftigen auch IV-berechtigt sind. Bis nämlich jemand IV-berechtigt wird, vergeht mindestens ein Jahr, wenn nicht sogar länger. Auch gehören nicht alle jungen Pflegebedürftigen in eine Behinderteninstitution. Ich bitte den Regierungsrat, auch diesen Aspekt in seinem Fachbericht zu berücksichtigen. Und Ihnen, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, danke ich, wenn Sie für die Überweisung die richtige Taste drücken. Danke.
Besten Dank, Landrat Herbert Enz. Das Wort ist weiter frei. Das Wort geht an Landrat Martin Hauser.
Herr Präsident, meine Damen und Herren, wir haben das natürlich letztes Mal besprochen. Also wir alle da in dem Saal erfreuen uns ja hoffentlich beste Gesundheit. Was aber auf uns oder auf junge Mitbürgerinnen und Mitbürger zukommt, wenn sie wegen Krankheit oder Unfall aus dem geregelten Alltag rausgerissen und plötzlich pflegebedürftig werden, das ist wahrlich ungewiss. Auch wenn das Personal in einem in den neuen Altersheim und Pflegeheim hervorragende Arbeit leistet, ist die Platzierung von einem jungen oder jungbliebenen Pflegepatienten keine glückliche Lösung. Ich muss einfach den Klammern öffnen, außer für mich vielleicht, wo sehr gerne jassen, aber das ist eine Ausnahme. Darum unterstützt auch die SVP die Überlegung vom Postulanten und begrüßt die Erstellung von so einem Fachbericht zu dieser Thematik. Eine Zusammenarbeit mit den anderen Zentralschweizer Kantonen erscheint uns auch als zielführend. Darum wird die SVP-Fraktion für die Überweisung von dem Postulat stimmen. Danke.
Besten Dank. Das Wort ist weiter frei. Das Wort wird, so scheint es, nicht mehr gewünscht. Somit schreiten wir zur Abstimmung. Wer der Auffassung ist, man soll das Postulat überweisen, wie das Postulat von Herbert Enz vorliegt, soll das bitte mit der Plus-Taste anzeigen. Wer nicht dieser Meinung ist, mit der Minus-Taste. Die Abstimmung ist gelaufen. Sie haben mit 59 Ja bei keiner Gegenstimme und keiner Enthaltung das Postulat einstimmig überwiesen. Wir gehen weiter in der Traktandenliste und kommen zum Traktandum 3.3, Parlamentarische Empfehlung Bernadette Arnold zur Förderung der handlungsorientierten Unterricht bei der Umsetzung des Lehrplan 21.
Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich beantrage Diskussion.
Diskussion ist beantragt. Wir stimmen darüber ab. Wer dem Antrag zustimmen will, soll das bitte mit der Plus-Taste zeigen. Wer nicht der Ansicht ist, mit der Minus-Taste. Auch da ist die Abstimmung gelaufen. Sie haben auch da bei 58 Ja, bei keiner Gegenstimme und keiner Enthaltung dem Antrag zugestimmt. Frau Landrätin Bernadette Arnold, Sie haben das Wort.
Ich danke dem Regierungsrat für die schnelle Rückmeldung zu meiner parlamentarischen Empfehlung. Ich bin erfreut, dass auch der Regierungsrat mein Anliegen begrüßt und unterstützt. Er nimmt das Anliegen, den Hauswirtschaftsunterricht im bisherigen Rahmen und praxisorientiert anzubieten, auf. Der Vorschlag zur Umsetzung mit je zwei Lektionen auf der ersten und zweiten Oberstufe, was einem Zeitrahmen von je 1,5 Stunden entspricht, wird allerdings noch grosse Flexibilität und das Effizienzunterrichten voraussetzen. Die Lektionenzahl ist sicher nicht ideal für die praktische Nahrungsmittelzubereitung bzw. das Kochen eines Gerichts. Im Vergleich zu den heutigen 4 Lektionen, die auf der zweiten Oberstufe zur Verfügung stehen. In der dritten Oberstufe wird ebenfalls eine Lektion angeboten, nebst dem Hauswirtschaftsunterricht als Wahlfach. Das Wahlfach kann allerdings nur bei genügend Interesse angeboten werden. Und ich denke, dass das höchstens in grösseren Schulen vorhanden ist. Erfreulich ist, dass die Rückmeldungen aus der Konsultation ernst genommen worden sind und der Lehrplan im Fachbereich Wirtschaft, Arbeit und Haushalt von 19 auf 16 Kompetenzen gekürzt worden ist. Der Kompetenzbereich Ernährung und Gesundheit, Zusammenhang verstehen und reflektiert handeln, wo traditionelle Nahrungsmittel Zubereitung beinhaltet, ist nicht gekürzt worden und enthält von allen am meisten Kompetenzen. Ich hoffe jetzt, dass der Erziehungsrat das nötige Fingerspitzengefühl hat und die Stundentafel im Lehrplan 21 auch so anpasst, dass der praxisorientierte Hauswirtschaftsunterricht nach wie vor im Schulalltag Platz hat und ein sinnvolles Zeitgefäss nebst allen anderen zu erlernenden Kompetenzen findet. Damit dieser Bildungsdirektor dem Anliegen im Erziehungsrat das nötige Gewicht verleihen kann, hoffe ich, dass Sie meine parlamentarische Empfehlung, wie vom Regierungsrat vorgeschlagen, mit grossem Mehr überweisen. Ich danke jetzt schon dafür.
Besten Dank. Das Wort ist weiter frei. Das Wort geht an Landrat Alf Arnold.
Herr Präsident, meine Damen und Herren, auf der Traktandenliste sind ja heute gerade 2 Vorstösse zum Thema Lehrplan 21. Und für mich stellt sich unabhängig vom Inhalt ein formelles Problem dabei. Weil nach dem Artikel 123 GO ladet eine parlamentarische Empfehlung die Regierung ein, Massnahmen zu treffen, die ausschließlich in ihrem Zuständigkeitsbereich liegen. Die Empfehlungen von der Bernadette Arnold und von der Petra Simmer betreffen aber beide Bereiche, die nicht im Zuständigkeitsbereich Bereich von der Regierung sind. Nach dem Artikel 100 von der Verfassung übt der Erziehungsrat im Rahmen von der Gesetzgebung die unmittelbare Aufsicht über das gesamte Schul- und Erziehungswesen aus. Und nach dem Artikel 64 Absatz 3 Buchstabe a vom Schulgesetz hat der Erziehungsrat Lehrpläne und Stundentafeln zu erlassen. Das Gleiche steht schon im Artikel 29. Und nach dem Buchstaben E vom gleichen Artikel 64 ist auch für die Lehrer- und Lehrerinnenfortbildung der Erziehungsrat zuständig. Und nach dem Artikel 61, das wird dort noch verdeutlicht, vom Schulgesetz übt der Regierungsrat nur die Oberaufsicht aus und nimmt Aufgaben wahr, die nicht ausdrücklich einer anderen Behörde zugewiesen sind. Vielleicht könnte man jetzt hier noch den Knopf drücken, damit die entsprechenden Paragraphen auch noch auf der Leinwand erscheinen. Danke. Also folglich kann der Landrat in dieser Materie eigentlich gar keine Empfehlung abgeben. Der angesprochene Regierungsrat ist nicht zuständig und das Instrument von der parlamentarischen Empfehlung richtet sich eben an den Regierungsrat und nicht an den Erziehungsrat. Die in diesen beiden Empfehlungen angesprochenen Sachverhalte bzw. Anliegen wären also meines Erachtens im Erziehungsrat einzubringen und in dem sind ja alle Fraktionen vertreten. Ich habe darum an der Ratsleitung die Frage gestellt, ja, wie jetzt mit diesen Vorstössen selber verfahren werden. Nach der Meinung von der Ratsleitung kann man in dem Fall keinen Nicht-Eintretensantrag nach dem Artikel 85 stellen, obwohl gemäss dem Wortlaut vom Absatz 1 die Eintretensfrage eigentlich bei allen Geschäften zu stellen ist. Bei Vorstössen haben wir das aber bisher nie so gehandhabt. Eintreten wird bei Vorstössen als automatisch gegeben angeschaut oder aufgrund von einer anderen Bestimmung, die ich nicht kenne, als zwingend angenommen. Natürlich kann man jederzeit darüber diskutieren, welche Kompetenzen der Erziehungsrat soll haben. Aber das ist ganz ein anderes Thema. Solange die heutige vom Volk beschlossene Ordnung gilt, haben sich der Landrat und der Regierungsrat daran zu halten. So ähnlich wie das vorher Frau Regierungsrätin in Sachen Pflegeplanung erwähnt hat. Man kann auch darüber diskutieren, ob die GEO anders formuliert werden soll. Auch das liegt in unserer Hand, aber dann müssen wir die zuerst ändern. Ich schließe darum daraus, auch wenn wir inhaltlich der einen oder anderen Empfehlung durchaus könnten beipflichten, so gibt es im Moment nur einen sauberen Weg, die Empfehlungen nicht zu überweisen. Auf jeden Fall, und ich glaube, da müssten wir uns bewusst sein, auf jeden Fall ist ein Entscheid vom Landrat in dem Fall noch viel weniger wert, als er üblicherweise bei parlamentarischen Empfehlungen wert ist. Ich danke Ihnen für die Kenntnisnahme.
Besten Dank, Landrat Alf Arnold. Das Wort ist weiter frei. Das Wort geht an die Landrätin Petra Simmen.
Herr Präsident, meine Damen und Herren. Es stimmt zwar, dass der Landrat aufgrund der Zuständigkeit in der Sache hier nur bedingt Einfluss nehmen kann. Trotzdem erachten wir es als wirklich sehr wichtig, dass der Landrat gerade auch in bildungspolitischen Themen beratend Einfluss nehmen kann. Zudem müsstet auch die Direktbeteiligten das Interesse an einer breiten Diskussion haben und damit auch die notwendige Unterstützung in der Bevölkerung zu bekommen. Für die SVP ist nicht nachvollziehbar, wieso gerade bei so wichtigen Themen die Allgemeinheit ausgeschlossen werden soll. Schließlich ist es dann auch schlussendlich die Allgemeinheit, die alle Konsequenzen zu tragen hat und die auch finanzieren muss. Geregelt wird das in der Verfassung, wie das mein Kollege der Alf Arnold gesagt hat, in Artikel 87, dort steht, der Landrat ist die stellvertretend gesetzgebende Behörde des Kantons, er übt die Oberaufsicht über alle Behörden aus, die kantonale Aufgaben wahrnehmen. Weitere Ausführungen sind in Artikel 92, 94 und 99 und 100, wie das da vorne aufgeleistet ist, und im Schulgesetz Artikel 64 Absatz 2, wo jetzt leider nicht da vorne aufgeleistet ist, geregelt. Jetzt noch weiter zum Vorstoss zur parlamentarischen Empfehlung von der Kollegin Arnold. Die SVP-Fraktion unterstützt die Überweisung von der parlamentarischen Empfehlung von der Kollegin Arnold. Für die SVP-Fraktion ist es wichtig, dass bei der Umsetzung vom Lehrplan 21 handlungsorientiert formuliert wird und damit praktische Erfahrung gerade auch im Fachbereich Wirtschaft, Arbeit und Haushalt unabdingbar ist. und genügend Zeit dafür eingeplant werden muss. Diese Überlegungen hat die SVP übrigens bereits bei der Vernehmlassung zum Lehrplan 21 eingebracht. Wie bereits erwähnt, unterstützt unsere Fraktion die parlamentarische Empfehlung. Danke.
Besten Dank, Landrätin Petra Simmen. Ich möchte Sie kurz informieren. Gemäss Artikel 81 von unserer Geschäftsordnung hat sich kurzfristig ein Vertreter von Tele 1 angemeldet, ob er zum Thema Lehrplan 21 daher innen darf eine Filmaufnahme machen. Gemäss Geschäftsordnung muss ich das genehmigen. Ich habe das entsprechend so bewilligt, bitte Sie aber künftig, sich vielleicht im Vorfeld zu dieser Session anzumelden. Besten Dank. Das Wort ist weiter frei. Das Wort geht an die Landrätin Frieda Steffen.
Herr Präsident, meine Damen und Herren. Die CVP hat sich mit dieser parlamentarischen Empfehlung zum handlungsorientierten Hauswirtschaftsunterricht befasst. Was bis vor einigen Jahren noch als selbstverständlich angeschaut worden ist, muss heute in der Schule gelehrt werden. Denken wir da zum Beispiel an Schuhputzen oder an Zähneputzen und an Schuhbinden. Wie ist es denn sonst zu verstehen, dass eine Schülerin im praktischen Hauswirtschaftsunterricht auf der zweiten Oberstufe auf ihre Einkaufsliste geschrieben hat, 2 Liter Salzwasser. Geben wir unseren Jugendlichen die Chance, vernetzt zu denken und handeln im Hauswirtschaftsunterricht anzuwenden und zu üben. Das Erlernen von praktischen Fähigkeiten stärkt das Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl. Im Hauswirtschaftsunterricht werden wie kaum in einem anderen Bereich Kompetenzen fürs Leben gelernt. Unsere Ernährungsgewohnheiten haben sich geändert. Das hat zu vielen Begleiterscheinungen wie Stoffwechselstörungen und oder Gewichtsproblemen geführt. Aber auch die ökologischen und ökonomischen Auswirkungen sind nicht zu unterschätzen. Was selber kochen heisst und der Ansatz dazu, wie gesunde Nahrung zubereitet wird, lernen eben die Schülerinnen und Schüler im handlungsorientierten Unterricht. Und das Minimum, eben die Tätigkeit überhaupt auszuüben, soll auf der zweiten Oberstufe mindestens bei den bestehenden 4 Lektionen bleiben. In dem Sinn ist die CVP-Fraktion für das Überweisen von dieser parlamentarischen Empfehlung.
Besten Dank. Das Wort ist weiter frei. Das Wort geht an Landrat Flavio Giesler.
Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich habe noch schnell ein paar Bemerkungen. Ich bitte den Karin vielleicht noch einmal die Folie zu zeigen, und zwar der Artikel von der Geschäftsordnung, weil ich meine, dass der Alf Arnold macht aus meiner Sicht einen grundlegenden Fehler. Der oberste Artikel 123 Geschäftsordnung, da ist ja gesagt, dass er die Regierung und das Gericht kann einladen kann. Und er sagt jetzt, da ist der Erziehungsrat nicht drin. Das ist von mir aber eindeutig zuwörtlich ausgelegt, weil es geht hier eigentlich einfach um die Exekutive und die Judikative, wo man da kann einladen kann, Massnahmen zu treffen. Und zur Exekutive gehört für mich ganz klar auch der Erziehungsrat. Das zeigt es auch in der Kantonsverfassung, wie die gegliedert ist. Da ist ja ab Artikel 94 ist Regierungs- und Verwaltung. Und da ist auch der Erziehungsrat drin. Also ich meine, da muss man auch nicht abpassen, dass man da weiterhin parlamentarische Empfehlungen an den Erziehungsrat machen kann. Das hat es auch gezeigt, mein Vorstoss damals zum Französischunterricht auf der Oberstufe, der hat auch wirklich gezeigt. Und es ist inzwischen eine Vernehmlassung gemacht worden, was mich da sehr freut. Also ich denke, wir dürfen uns da nicht Kompetenz entziehen. Nur weil wir jetzt das da, sage ich jetzt, extrem wörtlich auslegen, wenn man das juristisch korrekt auslegt, meinte ich, gehört zu der Regierung auch der Erziehungsrat, so wie das auch in der Verfassung gegliedert ist. Und darum denke ich, dürfen wir uns da ja nicht irgendwelche Kompetenzen entziehen oder auch als Folge von dem dann nachher wieder am Erziehungsrat Kompetenzen entziehen. Also ich denke, die Gliederung ist schon korrekt so. Und wir können das so belassen, wie es bis anhin war. Danke.
Besten Dank. Das Wort wird weiter gewünscht. Das Wort geht an Landrat Toni Epp.
Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich kann es vorweg nehmen, die parlamentarische Empfehlung von Bernadette Arnold zur Förderung des handlungsorientierten Unterrichts hat an der Sitzung von der FDP-Fraktion grosse Unterstützung gefunden. Die FDP-Uri hat sich bereits schon in der Vernehmlassungsantwort zum Lehrplan 21 bei diversen Kompetenzen eingesetzt, dass die formulierten Ziele sehr theoretisch und nicht stufengerecht und sind auch praxisfern. Wenn wir vielleicht die Medien anschauen von letzter Woche, dort war zu lesen, ich zitiere, ich bin fast 18 Jahre und habe keine Ahnung von Steuern, Miete oder Versicherungen. Aber ich kann eine Gedichtsanalyse in 4 Sprachen schreiben. Und ich denke, das Zitat zeigt vieles auf, wie es in der Bildung zum Teil aussieht. Aus unserer Sicht ist es zwingend, dass handwerklich praxisorientierte Kompetenzen nicht weiter reduziert werden. Vielmehr soll jetzt das Gleichgewicht zwischen dem theoretischen und praxisorientierten Unterricht geschaffen werden. Wie bereits erwähnt, die FDP-Fraktion will mehr Praxis in der Schule und unterstützt somit die parlamentarische Empfehlung von Bernadette Arnold.
Besten Dank. Das Wort wird weiter gewünscht vom Landrat Georg Simmen.
Herr Präsident, meine Damen und Herren, ganz kurz, kannst du bitte nochmal das aufleuchten lassen, Kari? Weil ich wollte natürlich selbstverständlich etwas zu dem Artikel 61 sagen. Danke, Herr Landweibel. Also für mich ist die Kaskade eigentlich ganz einfach. Artikel 61 Schulgesetz sagt, dass die Regierung die Oberaufsicht ausübt und über das ganze Schul- und Bildungswesen, also dann meines Erachtens ergo folglich auch über den Erziehungsrat. Wir können am Regierungsrat parlamentarische Empfehlungen abgeben. Wenn wir jetzt die Empfehlung gut heissen, kann der Regierung nachher im Sinn von der Oberaufsicht an den Erziehungsrat das Ganze weitergeben. Und dann ist das Problem eigentlich gelöst, wäre ich der Meinung. Der Herr Züst, mein Kollege Jurist, ist da zwar ein bisschen am Schwanken, aber wie gesagt, 10 Juristen, 10 Meinungen.
Vielen Dank für die weisen Worte. Das Wort ist weiter frei. Das Wort wird noch verlangt vom Bildungsdirektor Beat Jörg. Sie haben das Wort.
Herr Präsident, meine Damen und Herren, um vielleicht das Votum von der Frieda Steffen aufzunehmen, die 2 Liter Salzwasser aus ehemaligen Mathe-Lehrern, gar nicht davon aus, dass die Schüler oder der Schüler ganz gute Kenntnisse mitbringen tut. Der hat nämlich genau gewusst, ich muss schauen, dass ich das Salz nicht vergesse und schauen, dass ich wahrscheinlich ebenfalls genügend Wasser mitbringen kann. Von dem her merkt man auch, da war wahrscheinlich ein Schüler, der ein analytisches Denken in den letzten paar Monaten oder Jahren ebenfalls mitbekommen hat. Dann ist es für mich natürlich auch sehr wertvoll, wenn Sie jetzt vielleicht Zuständigkeit nicht ganz sicher sind, ob Sie wirklich ebenfalls eine parlamentarische Empfehlung dürfen abgeben. Für uns ist es ganz bestimmt notwendig, dass natürlich ebenfalls mit der Antwort, die jetzt Ihnen da in den Saal hineingegeben werden, dass das natürlich ebenfalls für uns wichtig ist. Ihr Interesse zwingt uns natürlich ebenfalls, etwas zu hinterfragen, wo man vielleicht ebenfalls die Stossrichtung schon vordenkt hat, sei das im Erziehungsrat oder sei das im Regierungsrat. Ich komme ganz kurz zu 2 Vorbemerkungen. Sie haben sicher mitbekommen, die Deutsche EDK hat Ende Oktober ja den Lehrplan 21 freigegeben. Gemeinden beziehungsweise jetzt Kanton sind frei, jetzt der einzuführen. Und es ist sicher so, die Entscheidung ist so klar ausgefallen, dass man ganz bestimmt auch davon ausgehen darf, dass die Kantone grossmehrheitlich mit dem, was jetzt ganz bestimmt umgesetzt werden, sehr zufrieden sind. Die Bearbeitungsaufträge, die ja dort aus den Konsultationsversammlungen auch reingekommen sind, die sind ganz bestimmt umgesetzt worden. Man hat gestrafft, man hat etwas fokussiert. Heute spricht man noch davon, dass man mit 363 Kompetenzen einen gesamten Lehrplan für die deutsch sprechenden Kantone zur Verfügung hat. Es ist sicher auch so, dass wir grosse Erfahrung haben, wenn wir jetzt Zentralschweiz anschauen. Wir haben Erfahrung mit regionalen Lehrplänen und stellen natürlich jetzt auch fest, dass die Lehrpläne, die jetzt noch Gültigkeit haben und erarbeitet worden sind, einen Zeithorizont etwa von 20 Jahren gebraucht haben, bis die wirklich komplett eingeführt werden können. Jetzt haben wir ein Gesamtwerk, das wirklich ab dem Kindergarten bis Ende der dritten Oberstufe kann umgesetzt werden kann. Fachweise und vor allem innerhalb von kurzer Zeit, wenn die Vorbereitung natürlich ebenfalls getroffen worden ist. Sie haben auch uns beipflichtet, dass sie praxisorientiert ganz bestimmt ebenfalls erwartet haben, dass in der Volksschule geschaffen wird. Hauswirtschaft ist ganz bestimmt ein Thema, das jetzt in dem neuen Fach Wirtschaft, Arbeit, Haushalt drinnen ist. Es sind 5 Kompetenzen, sehr ausführlich beschrieben, aber ganz bestimmt so, dass man sagen darf, es wird nichts zurückgefahren, wenn man es vergleichen tut mit dem, was heute ist. Man hat auch von der deutschen EDK Empfehlungen, was heisst, es ist sinnvoll, 2 Lektionen in der zweiten Oberstufe, 2 Lektionen in der ersten Oberstufe zu halten und dann noch eine in der dritten Oberstufe. Der Erziehungsrat, und jetzt gestützt jetzt auch vom Regierungsrat, sieht das so, dass man das alte Modell, wo man jetzt 4 Lektionen in der zweiten Oberstufe Hauswirtschaft anbieten tut, weiterfahren tut. 1 Lektion zusätzlich, ein Theorieblock, wo ganz bestimmt die Grundlagen, die sollten erarbeitet werden können, in der dritten Oberstufe anbietet. Und dann ist es aber so, und das ist auch vorhin schon gesagt worden, ein Wahlfach auf der dritten Oberstufe lässt das im Kanton Uri mit dem Modell, das wir ganz bestimmt auch haben, zu, dass sehr, sehr viele Schülerinnen und Schüler ebenfalls Hauswirtschaft noch einmal in der dritten Oberstufe nehmen können. Weil es gibt ganz einen Haufen Schüler, wo in der dritten Oberstufe die Sprache ein bisschen in den Hintergrund rücken lässt, zugunsten von Hauswirtschaft, von praxisorientiertem Unterricht. Ja, das sind die wichtigsten Informationen, die ich jetzt da hätte abgeben wollen. Ich bin natürlich glücklich, dass grundsätzlich da die Stossrichtung vom Erziehungsrat ebenfalls unterstützt werden kann. Ganz herzlichen Dank.
Besten Dank. Wird das Wort weiter gewünscht? Das scheint nicht der Fall zu sein. Somit würden wir zur Abstimmung schreiten. Die Regierung ist der Meinung, dass man das Postulat überweisen sollte. Das entspricht auch am Wunsch von der Postulantin. Wer dem mag zustimmen, soll das bitte mit der Plus-Taste anzeigen. Wer nicht dieser Meinung ist, mit der Minus-Taste. Die Abstimmung ist gelaufen. Sie haben mit 55 Ja bei 1 Gegenstimme und 2 Enthaltungen die parlamentarische Empfehlung überwiesen. Ich gehe davon aus, dass wir beim nächsten Traktandum ein bisschen länger werden haben. Deshalb schlage ich vor, dass wir jetzt Pause möchten. Wir möchten Pause bis am 10 Uhr. Dann würden wir weiterfahren in der Traktandenliste mit dem Traktandum 3.4.